So, herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei Abitur. Heute mit dem Thema der Ökologie. Wir hatten uns ja gestern angeschaut, die ganze Herangehensweise an der Thematik der Zellbiologie und der Neurobiologie. Heute machen wir weiter, thematisch genauso, wie wir in der 11. Klasse im zweiten Semester gestartet sind, nämlich mit der Ökologie wieder ganz am Anfang. Der kleine Disclaimer: Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Vollständigkeit dieser Präsentation und dieses Podcasts. Es kann sein, dass ich vielleicht ab und zu mal was vergesse. Ich habe mir wieder größte Mühe gegeben, alle Themenbereiche, die die Abi-Schwerpunkte umfassen, hier mit aufzuführen und zu behandeln. Dazu auch jeweils immer eine Folie zu erstellen. Ihr werdet aber ganz am Ende sehen, dass wir zwei Bereiche etwas auslagern mussten oder dass ich zwei Bereiche etwas auslagern musste. Und zwar ist das einmal der Aufbau des Sees und die Sukzession. Die hatten wir uns ganz grob nur angeschaut. Deshalb da auch nochmal meine Empfehlung gleich zum Anfang. Im Abi-Vorbereitungskurs, den Herr Heindorf, Frau Engler und ich zusammen machen, ist auch nochmal eine Übungsaufgabe zur Sukzession drin. Wer sich da noch unsicher ist, sollte die auch nochmal durchspielen. Und ihr solltet euch jetzt nicht nur die Präsentation dazu runterladen in dem entsprechenden Link, sondern auch noch die zwei Bilder, die ich hochgeladen habe zum Bereich der Sukzession. Die sind aus dem Natura-Buch für die Biologie für Gymnasien, Ökologie von Seite 62 bis 63. Das ist meines Erachtens nochmal ganz gut zusammengefasst. Da sind ein paar Beispiele drin, aber dazu dann später mehr. Beginnen wir doch mal damit, was Ökologie überhaupt ist. Im Allgemeinen wurde dieser Begriff der Ökologie im Jahre 1866 von Ernst Haeckel definiert. Und zwar ist das einfach die Wissenschaft, die die Beziehungen von Organismen zur umgebenden Umwelt aufgreift. Man könnte das jetzt auch, oder man könnte jetzt auch allgemein sagen, dass wir hier Wechselbeziehungen zwischen Organismen und auch Wechselbeziehungen zwischen Organismen und abiotischen Umweltfaktoren uns anschauen. Wir haben hier diese Teilgebiete, die stehen hier auch nochmal auf der Folie drin. Wenn ihr auf Folie 2 seid, könnt ihr euch nochmal ganz kurz durchschauen. Die Synökologie, also ist im Endeffekt wie mehrere Arten in einem Lebensraum zusammenleben. Räuber-Beute-Beziehung fällt da zum Beispiel runter. Autökologie, eben die Beziehung einzelner Arten mit verschiedenen Umweltbedingungen, also zum Beispiel Temperatur, Wasser, wie auch immer. Und Demökologie ist die Populationsökologie. Ist dann eben, sind, also da werden bestimmte Populationen in Verbindung gesetzt. Lotka-Volterra-Regel, die zwar auch auf Räuber-Beute-Beziehungen aus ist, aber sich da nochmal Populationsveränderungen im Detail anschaut. Wir haben ganz klassisch gestartet mit dem Unterschied zwischen abiotischen und biotischen Umweltfaktoren. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Biotisch ist eben das Lebendige und abiotisch das Unlebendige. Und dann kommt man eigentlich auch schon immer selber drauf. Also so Klassiker sind, ihr seht es auch auf der Abbildung nochmal, Temperaturen, Niederschlag oder Wasser eben, das Sonnenlicht und diese ganzen Sachen, die im Boden drin sind, also Bodenbeschaffenheit, pH-Wert, Mineralstoffe, Schadstoffe, alles Mögliche. Ihr seht es auf der Abbildung. Alle abiotischen Umweltfaktoren haben eben damit was zu tun, dass sie über natürliche Bedingungen gegeben werden und dass sie im Endeffekt ja nicht lebendig sind. Also die sind eben einfach da, ohne dass die sich großartig so verändern, dass sie es selbstständig probieren, versuchen, wie auch immer. Ich hoffe, es ist klar, was ich damit meine. Alle biotischen Umweltfaktoren sind eben diese ganzen Beziehungen, die zwischen Lebewesen herrschen. Und damit meine ich zum Beispiel auch menschliche, also anthropogene Einflüsse. Wir haben uns dann angeschaut, wie die typischen abiotischen Umweltfaktoren überhaupt auf Organismen wirken. Das war unsere sogenannte Optimumskurve, die ihr auf Seite 4 seht. Das kann man eigentlich auf alle abiotischen Umweltfaktoren anwenden. Denkt nochmal daran, wenn man sich zum Beispiel Temperatur anschaut, Wasser, Salzgehalt, Bodenbeschaffenheit. Man hat immer einen bestimmten Wert, für den, bei dem es ideal ist, für bestimmte Lebewesen zu leben. Also wir schauen uns dann auch immer eine konkrete Art oder eine konkrete Lebensform an und eben auf diese Lebensform bezogen verschiedene abiotische Faktoren. Und diese abiotischen Faktoren kann man eben in dieser Optimumskurve darstellen. Wir haben jetzt also einen Bereich, in denen es den Lebewesen durchaus möglich ist, am besten zu leben. Was heißt denn das, am besten zu leben? Naja, das heißt, sie finden optimal Nahrung, sie können sich optimal fortpflanzen, sie können optimalen Stoffwechsel betreiben. Das heißt also, insbesondere diese Fortpflanzungsrate und dieses Überleben von Einzelindividuen ist hier am besten gegeben. Das heißt zum Beispiel bei einer Temperatur von ungefähr 20 bis 25 Grad, wenn man es jetzt auf den Menschen mal bezieht, könnten wir eben fast am besten leben. Bis 30 Grad würde es auch noch gehen. Alles, was in Richtung 0 Grad geht, wird uns irgendwann zu kalt. Alles, was in Richtung 40 Grad geht, wird uns irgendwann zu warm. Das heißt also, dazwischen liegt unser Präferendum. Das ist also so ein Bereich um das Optimum herum, in dem diese Stoffwechselaktivität, Fortpflanzungsaktivität möglichst hoch ist. Und das Optimum ist im Endeffekt der beste Wert, also der Wert, wo es am maximalsten ist. Jetzt gibt es noch den Bereich des Pessimums, und dieser Bereich des Pessimums ist nicht automatisch, liegt nicht automatisch zwischen Präferendum und Maximum und Minimum. Da gibt es noch einen kleineren Zwischenbereich, sondern dieses Pessimum liegt im Endeffekt zwischen der ökologischen Potenz und dem Pessimum. Und die ökologische Potenz sagt an der Stelle einfach nur aus, dass hier noch Stoffwechsel und noch Fortpflanzung betrieben werden kann. Zwar nicht optimal, außer wir befinden uns im Präferendum, aber hier kann das Ganze noch betrieben werden. Und im Pessimum steht das still, aber der Organismus ist noch nicht tot. Das heißt also, wir haben die Stoffwechselrate wirklich ist sehr gering oder sehr schlecht, und wir haben auch eigentlich keine Fortpflanzung mehr, aber die Organismen können gerade noch so überleben. Erst wenn Minimum und Maximum überschritten wird, kommt es zum Tod des Organismus durch diesen Umweltfaktor, durch entweder ein zu hohes Angebot oder ein zu niedriges Angebot. Und dieser Toleranzbereich, der beschreibt jetzt diesen kompletten Bereich zwischen Minimum und Maximum, in dem Lebewesen orientiert an diesem einen Umweltfaktor lebensfähig sind. Ja, also so eine Kurven sieht man immer wieder, die müssen nicht so ideal aussehen. Aber diese gaußsche Glockenverteilung findet man ganz häufig in der Biologie wieder und auch in anderen Naturwissenschaften und hier eben an so einer Optimumskurve. Wichtig ist, dass man eben die Intensität des Umweltfaktors gegen die Intensität der Lebensvorgänge aufzeigt. Und da bitte nochmal darauf achten, falls ihr sowas im Abitur mal selber zeichnen müsst. Unten kommt der Umweltfaktor hin, oben die Intensität der Lebensvorgänge, also Y-Achse Lebensvorgänge. X-Achse ist Intensität des Umweltfaktors, dass man nicht so eine komisch geknickt, also nicht so eine schiefe Kurve hat, die um 90 Grad gedreht ist, sondern die sollte so eine schöne gaußsche Glockenverteilung aufzeigen. Damit kann man dann arbeiten, da gibt es verschiedene Übungen für, findet da selber auch ganze Menge, glaube ich, zu im Internet, wie so die einzelnen Verteilungen dieser Toleranzbereiche, dieser Optimumskurven für einzelne Individuen ist. Wir haben uns anschließend den ersten Faktor angeschaut, das war der abiotische Faktor Wasser. Und dieser abiotische Faktor Wasser, der hatte insbesondere auf Pflanzen oder am Beispiel von Pflanzen haben wir den deutlich gemacht. Wir hatten uns dazu auch verschiedene Optimumskurven angeschaut. Und wenn ihr jetzt auf Seite 6 mal seid, seht ihr so verschiedene Pflanzen, die unterschiedlich an diesen Umweltfaktor angepasst sind. Wir sehen zum einen Pflanzen, die in sehr, sehr feuchten Gebieten leben. Wir sehen uns zum einen Pflanzen, die in sehr, sehr trockenen Gebieten leben. Wir sehen uns zum einen Pflanzen, die in ja, normal, also durchschnittlich viel Wasser zur Verfügung haben, also die in diesen Gebieten leben. Wir haben uns dann verschiedene Querschnitte von Pflanzen angeschaut. Hier an den Stellen sieht man jetzt auch nochmal bestimmte Zusammenhänge. Man sieht zum Beispiel oben rechts diese Abbildung. Das wird wahrscheinlich ein Organismus sein, also eine Pflanze, die in sehr trockenen Gebieten lebt, denn wir haben hier ein sehr, sehr dickes, eine sehr, sehr dicke Epidermis und Cuticula, die zum einen vor der Austrocknung schützt und zum anderen haben wir so eine eingedellte Struktur, in der die Spaltöffnungen mit angezeigt werden. Also ihr seht diese kleinen Spaltöffnungen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die sind so ein bisschen spitz am Ende, die Schließzellen. Und da sind Haare vor, so Haarzellen. Und die halten zum Beispiel, wenn jetzt Wasser dort austritt, durch Respiration halten die teilweise das Wasser auf. Und da können sich dann wieder Tropfen bilden und diese Tropfen können eventuell an der Sprossachse hinuntergleiten oder direkt wieder übers Blatt aufgenommen werden. So minimieren die ihren Wasserverlust. Das Wasser, was durch Respiration austritt, kann auch gleich wieder aufgesogen werden. Demgegenüber haben wir auf der linken Seite zum Beispiel ein Blatt, was wahrscheinlich an sehr feuchten Gebieten angepasst ist. Wir haben eine sehr große, ausgewölbte Spaltöffnung. Wir haben nochmal so eine Härchen extra, die die Oberfläche vergrößern. Genau. Bei diesen einzelnen Pflanzen, wenn ihr auf Seite 8 mal schaut, da habe ich nochmal aufgeführt, was hier der Unterschied zwischen Hydrophyten, Hygrophyten, Mesophyten, Xerophyten ist. Diese Begriffe, die sollten klar sein und immer darauf schauen, das kann man auch immer mal ganz gut üben, wie ist dort der Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion. Also wenn wir Pflanzen haben, die in sehr trockenen Gebieten leben, dann haben die immer eine bestimmte Struktur und diese Struktur hat eine Funktion. Eine habe ich eben erläutert, zum Beispiel diese Haare an den Spaltöffnungen. Das ist die Struktur, logischerweise. Und die Funktion davon ist eben verdunstendes Wasser oder Wasserdampf dort eher in diesem Bereich zu sammeln und kondensieren zu lassen und als Tropfen wieder in die Pflanze aufzunehmen, um den Wasserverlust gering zu halten. Dem sollte man sich bei diesem Bereich sehr klar sein. Warum sieht eine Struktur so aus, wie sie aussieht? Also es kann ganz konkret zu Fragen kommen, dass man erklären soll, an der und der Stelle weisen Sie folgende Strukturen auf, Abbildung gegeben. Erklären Sie den Struktur-Funktionszusammenhang mit Hilfe dieser Abbildung. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich ein bisschen klüger formuliert, als ich das jetzt eben ausgedrückt habe, aber so ungefähr. Und da muss man sich ganz klar da muss man ganz klar die Kenntnis haben, warum sieht diese Struktur überhaupt so aus? Ja, was hat das für eine Funktion? Dafür muss man die einzelnen Strukturen natürlich kennen. Also hier auch nochmal der Hinweis, bitte schaut euch, das habe ich jetzt nicht nochmal explizit aufgeführt, schaut euch nochmal den Aufbau eines Blattes an. Ihr müsst wissen, wie ein Blatt aufgebaut ist, was eine Cuticula ist, was ein Epidermis, ein Palisadengewebe, ein Schwammgewebe, eine Spaltöffnung, die Schließzellen sind, was Interzellularen sind, das muss klar sein an der Stelle. Wenn ihr euch in der Ökologie damit beschäftigt, wie Pflanzen an bestimmte Umweltbedingungen angepasst sind, ob nun Temperatur oder Wasser, das sind immer so die zwei typischen, bei denen man sich Pflanzen anschauen kann, muss klar sein, wie ein Blatt aufgebaut ist, muss klar sein, wie eine Sprossachse aufgebaut ist, dass es dort ein Xylem und ein Phloem gibt und es muss klar sein, wie eine Wurzel aufgebaut ist, dass es da zum Beispiel Wurzelhaare gibt, die über Osmose und Diffusion Wasser aufnehmen können. So, es muss klar sein, dass es dort einen Kapillardruck dann gibt, der in den Blättern erstmal entsteht durch die Transpiration und durch diesen Druck wird eben Wasser aus den Wurzeln, der dort über Osmosediffusion oder das dort über Osmosediffusion aufgenommen wurde, übers Xylem zu den Blättern transportiert. So, diese Sachen müssen klar sein, dass man erklären kann, warum die Strukturen am Blatt so aussehen, wie sie aussehen. Und dann kann man auch zuordnen, ob es sich hierbei um Hydrophyten, Hygrophyten, Mesophyten oder Xerophyten handelt. Wenn man jetzt nur weiß, okay, ein Xerophyt ist halt eine Trockenpflanze, ich erkenne aber nicht, dass Trockenpflanzen anscheinend eine sehr dicke Cuticula haben und eingestülpte Spaltöffnungen. Und diese Haare ganz charakteristisch dafür sind, den kann ich es auch nicht zuordnen. Also deshalb da nochmal der Hinweis, schaut euch an, wie eine Pflanze aufgebaut ist, insbesondere die Blätter und welche Anpassungsmöglichkeiten es dort gibt. Dasselbe gilt auch für Schatten- und Lichtblätter, auch die habe ich hier nicht nochmal extra aufgeführt. Unterschied ist im Endeffekt, dass die Lichtblätter deutlich mehr Photosyntheseleistung betreiben können, weil sie eben im Licht sind. Deshalb haben sie auch deutlich mehr Chloroplasten. Und haben ein ausgebildeteres Palisadengewebe. Aber also das findet ihr auch im Internet, wenn ihr euch da jetzt nicht mehr ganz so sicher seid, wie, was, wo. Wir gehen mal weiter auf Folie 9. Dort habe ich noch mal ganz kurz ein paar Eigenschaften vom Wasser aufgeführt. Das ist im Endeffekt nicht neu. Man sollte sich hier bloß mal wieder im Klaren sein, wie Wasser aussieht. Das hatten wir aber auch in der letzten Podcast-Folge im Bereich der Osmose und Diffusion schon, bei der Neurobiologie. Diesen Dipolcharakter erkläre ich jetzt an der Stelle nicht nochmal. Aber so ein paar Eigenschaften von Wasser, ja, dass man etwas damit anfangen kann. Wir sind dann weitergegangen, Folie 10 mit Tieren und Temperatur. Da haben wir uns jetzt einmal die Temperatur angeschaut und diesmal am Beispiel von Tieren. Und da waren zwei Regeln sehr, sehr wichtig. Und zwar war das einmal die Bergmannsche und einmal die Allensche Regel. Auf Folie 11 habt ihr die auch nochmal drauf. Und was man sich da ganz gut merken kann, ist, dass die Bergmannsche Regel, die besagt im Endeffekt, dass Organismen von ähnlichen Arten in kälteren Regionen größer sind als Organismen dieser ähnlichen Art in wärmeren Regionen. Das kann man, also dieses typische Beispiel ist immer Pinguin, ja, weil es gibt eben diese Kaiserpinguine und es gibt Galapagos-Pinguine. Galapagos ist ziemlich warm. Kaiser sage ich jetzt schon. Südpol ist ziemlich kalt, ja. Das heißt also, dort, wo die Kaiserpinguine leben, da profitieren sie extrem davon, wenn sie sehr groß sind. Da, wo die Galapagos-Pinguine leben, profitieren sie sehr stark davon, dass sie sehr klein sind. So, das sind verschiedene Arten einer Gattung, aber die sind über diese Bergmannsche Regel kann man eben erklären, warum die groß und klein sind. Und im Endeffekt spielt hier ganz essentiell dieses Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis eine Rolle. Denk nochmal dran, da hatten wir so eine Rechnung an der Tafel. Das Grundprinzip ist ein mathematisches, nämlich dass wir sagen, die Oberfläche, die wächst immer zum, also hoch 2, also im Quadrat, und das Volumen wächst aber hoch 3. So. Und durch dieses Verhältnis ist es günstiger für Organismen groß zu sein in kalten Gebieten und für andere ist es günstiger in warmen Gebieten klein zu sein. Folgendes nämlich, Oberfläche führt dazu, dass wir einen Wärmeverlust haben. Ganz klar, das merkt ihr selber, wenn ihr rausgeht und es ist kalt draußen und ihr zieht euch nichts an. Eure komplette Körperoberfläche ist am Außenmedium. Ihr verliert sehr schnell Wärme, euch ist sehr schnell kalt. So, wenn ihr viel anhabt, habt ihr wenig Oberfläche, also Haut, die direkt an der Luft ist und Wärme abgeben kann. Das heißt, euch ist auch schneller, euch ist weniger schnell kalt, sondern ihr bleibt länger warm. So. Das ist die Oberfläche. Das Volumen, da müsst ihr euch jetzt überlegen, ihr seid halt euer Körper, also alles, was innen ist, produziert ja Wärme. Irgendwo müssen ja die 36,8 Grad Celsius herkommen, Körpertemperatur. Und das geschieht über Muskeln, über andere, also hauptsächlich über Muskeln, aber auch über andere Zellen, die über einen Zellstoffwechsel eben diese Abwärme während der Zellatmung produzieren. Und umso mehr Zellen ihr im Körper habt, umso mehr Wärme kann produziert werden, logischerweise. Und wer hätte es gedacht? Individuen, die größer sind, haben mehr Zellen im Körper. Und deshalb können sie mehr Wärme produzieren. Das lässt sich indirekt aufs Volumen zurückführen. Das heißt, man kann jetzt sagen, wenn das Volumen, also wenn das Individuum steigt, steigt auch automatisch das Volumen ums Dreifache und die Oberfläche aber nur ums Zweifache. Das heißt, das Volumen steigt deutlich stärker als die Oberfläche. Das heißt, das Verhältnis zwischen ich gebe Wärme ab und produziere Wärme ist deutlich günstiger bei großen Organismen, weil die produzieren ja im Verhältnis zur Oberfläche deutlich mehr als kleine Individuen. Weil die kleinen, ja, also wir gehen jetzt wir nehmen jetzt mal ab, also wir werden kleiner. Da heißt, dass auch die Oberfläche jetzt deutlich weniger schnell sinkt als das Volumen. Das heißt, ich verbrauche oder ich gebe viel mehr Wärme ab, als ich nachproduzieren kann im Verhältnis. Das ist Bergmann. Und Allen, also die Allensche Regel, besagt im Endeffekt, dass diese Körperanhänge von ähnlichen Organismen oder ähnlichen Individuen, ähnlicher Arten, dass die in den kälteren Gebieten deutlich kleiner sind als in den warmen. Das ist im Endeffekt auch wieder Oberfläche. Haben wir große Ohren, haben wir eine große Oberfläche und diese Oberfläche kann wieder mehr Wärme abgeben. Haben wir kleine Ohren, zum Beispiel jetzt bei dem Fuchs, haben wir weniger Oberfläche, die die Wärme abgeben kann. Natürlich spielen da auch noch andere Sachen wie Fellänge und sowas mit rein, aber Allen sagt im Endeffekt, dass die Körperanhängsel größer sind bei Individuen, die in warmen Gebieten leben, als die Individuen, die in kalten leben. Hier vielleicht bitte jetzt nicht also eher als Spaß verstehen, diese Regel. Früher bei uns im Studium hat man immer dazu die Penisregel gesagt, ja, weil man gesagt hat, Leute, die zum Beispiel in Afrika in den Tropen wohnen, die haben größeren Peniskörperanhängsel als Leute, die in kälteren Gebieten leben. Damit kann man sich's vielleicht merken, aber schreibt das bitte nicht im Abitur oder ja oder sonst irgendwo. Bitte orientiert euch irgendwie an Ohren oder meinetwegen Schwänze oder so, aber bitte nicht an Penissen. Also nicht an den Körperanhängseln des männlichen Geschlechts bitte orientieren, sondern eher nehmt irgendwas aus dem Tierreich. Ach so, ja, an der Stelle dann noch mal ganz kurz einen Exkurs zur RGT-Regel, also Reaktionsgeschwindigkeit-Temperaturregel. Das seht ihr auf Seite 12. Diese besagt nämlich, dass wenn die Temperatur um 10 Grad Celsius zunimmt, sich die Aktivität exponentiell steigert, also verdoppelt. Ja, das erkennt ihr an dieser Grafik, die ihr hier auf Seite 12 seht. Ich habe also eine Erhöhung. Wir sind jetzt mal hier bei, ich sage jetzt mal bei 10 Grad Celsius. Da haben wir eine Enzymaktivität von ungefähr na, 10 Grad. Und jetzt gehen wir auf 20 Grad Celsius. Da haben wir eine Verdopplung auf 20%. So, jetzt gehen wir von 20%. Sind wir bei 20%, ach, bei 20 Grad sind wir bei 20% Enzymaktivität und jetzt gehen wir auf 30, also wieder um 10 Grad Celsius und sind ungefähr bei 40% Aktivität. Also wieder eine Verdoppelung. Das ist im Endeffekt die sogenannte RGT-Regel, Reaktionsgeschwindigkeit, Temperatur, die besagt, dass wenn die Temperatur um 10 Grad Celsius zunimmt, die Aktivität oder die Geschwindigkeit einer bestimmten Reaktion sich verdoppelt, könnte man sagen. Bei Enzymen ist es jetzt eben so, dass wir irgendwann eine optimale Temperatur erreicht haben. Danach denaturieren die ganzen Enzyme. Das heißt also, die werden zerstört in ihrer Funktion. Deshalb flacht es dann wieder nach unten ab. Wenn wir jetzt die Bewegung von zum Beispiel Molekülen nehmen, dann seht ihr, dass auch dieser Unterschied zwischen 40 Grad Celsius und 50 Grad Celsius fast ein Unterschied ist von 50% zu 100%. Ja. Also hier Reaktionsgeschwindigkeit, Temperaturregel, 10 Grad Celsius plus führt zu einer Verdopplung der Aktivität. Gut. An der Stelle hatten wir dann kurz noch was zu Modifikationen besprochen, nämlich, das wurde ja auch bei den Pinguinen und bei den Füchsen nochmal ganz klar, dass eine Modifikation im Endeffekt jetzt keinen Unterschied großartig in der Genetik bestimmt. Also bitte jetzt aber nicht Polarfuchs und Rotfuchs vergleichen, sondern wir würden uns jetzt mal einen Rotfuchs rausnehmen und würden dort verschiedene Individuen vergleichen. Und dort würde man feststellen, dass diese Individuen unterschiedlich sind. Und das hat eher was mit einer Modifikation zu tun. Nämlich diese abiotischen Umweltfaktoren führen durchaus auch dazu, dass die Variationsbreite, die eine bestimmte genetische Anlage mit sich bringt, vergrößert wird, beziehungsweise individuell an den Standort angepasst wird, könnte man sagen. Ja, ein Beispiel habe ich hier bei einem geringen Sauerstoffpartialdruck, also bei einer geringen Sauerstoffmenge, ist die Anzahl der roten Blutkörperchen und der Hämoglobingehalt an den roten Blutkörperchen bei Individuen erhöht. Das ist nochmal ein ganz kurzer Ausblick vielleicht mal auf den Bereich des Sports. Das sieht man immer wieder im Bereich des Höhentrainings bei Sportlern, dass die zum Beispiel dann auf 5000 Kilometer Höhe trainieren, weil dort der Sauerstoffgehalt deutlich geringer ist als bei Meeresspiegelhöhe. Und dadurch wird der Körper dazu gezwungen, mehr Hämoglobin herzustellen und mehr rote Blutkörperchen zu produzieren. Das führt dann wieder dazu, wenn die jetzt, sag ich mal, dann zu Wettkämpfen fahren und gerade frisch von diesem Höhentraining kommen, ist der Anteil eben von den roten Blutkörperchen und vom Hämoglobin erhöht. Und durch diese Erhöhung haben die eine bessere Sauerstoffversorgung in ihren Muskeln. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet mit dem nun auf Meeresspiegelhöhe wieder ausreichend vorhandenen Sauerstoff, kann man dadurch eine Leistungssteigerung erzielen. So, das ist zum Beispiel im Bereich der Modifikation. Da hat sich genetisch nichts geändert bei dem Sportler, aber durch die Umwelteinflüsse hier, Sauerstoffgehalt, wurde der Hämoglobin und der rote Blutkörperchenspiegel im Körper modifiziert. Weiter will ich darauf jetzt gar nicht eingehen. Es sind noch ein paar andere Beispiele aufgezeigt auf Folie 13. Wir hatten uns dann nochmal so ein paar Begriffe angeschaut, was Endotherm und Ektotherm bedeutet. Naja, im Endeffekt Endotherm, alle Tiere, wie wir es sind, die sind gleich warm, und Ektotherm, alle wechselwarmen Tiere. Da nochmal der Unterschied zwischen Reptilien und Vögeln zu Säugetieren. Nee, Reptilien zu Säugetieren und Vögeln. So, entschuldigt. Also Endotherm, Säugetiere, Vögel, Ektotherm, zum Beispiel Reptilien. Dann hatten wir uns noch ein Diagramm näher angeschaut. Da muss ich jetzt selber gerade mal ganz kurz rüberschauen. Ach so, ja, das ist der Unterschied zwischen Endotherm- und Ektotherm-Tieren im Toleranzbereich der Temperatur. Das heißt also, zum Beispiel haben endotherme Tiere, die sind ganz oben aufgeführt. Die haben auch noch verschiedene Phasen während einer Temperaturveränderung. Die haben zwar nur ein sehr eingeschränktes, eine sehr eingeschränkte ökologische Potenz. Der Toleranzbereich ist manchmal aber deutlich höher als bei ektothermen Tieren, auch wenn der jetzt sehr gleich, also auch wenn es jetzt gleich aussieht. Das ist es aber nicht. Also die ökologische Potenz seht ihr, dass die unterschiedlich ist, aber der Toleranzbereich kann dann dafür bei ektothermen Tieren deutlich größer ausfallen, weil die dann in die sogenannte Kältestarre oder Wärmestarre verfallen. Kennt man von Fröschen, die dann einfrieren im Winter. Die können also deutlich niedrigere Temperaturen aushalten, als das Säugetiere könnten, weil sie in dieser Starre sind. Dafür ist ihre ökologische Potenz aber auch deutlich verringert, weil die wirklich eine etwas perfektere Temperatur brauchen als endotherme Tiere. Dadurch, dass endotherme Tiere eben die Körperwärme selber produzieren, sind die von der Außentemperatur nicht ganz so stark abhängig. Das seht ihr an der unteren, am unteren Toleranzbereich. Ja, also oben Ektotherm, unten Endotherm auf Folie 15. Dass man das nochmal so ein bisschen gesehen hat. Und da kann man sich auch wieder die Frage stellen, warum. Vielleicht nochmal an der Stelle noch der Hinweis: Bitte fragt euch immer, wenn ihr Sachen seht, Grafiken seht, Regeln lest, warum. Das ist wieder dieser Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion. Teilweise. Manchmal kann man es ganz klar definieren und herausbilden, manchmal nicht. Also bitte immer die Frage stellen in der Naturwissenschaft, warum ist das so? Wie kann man das erklären? Und wenn man selber nicht drauf kommt, dann nachschauen. Gut. Dann hatten wir das abgehandelt. Wir hatten auch noch mal kurz was zum Salz gemacht. Das steht aber nicht in den Abiturvorbereitungen oder in den Abiturschwerpunkten. Deshalb lasse ich auch das ausfallen. Im Anschluss kamen wir zu den biotischen Umweltfaktoren. Und hier haben wir jetzt so ein paar Sachen aufgeführt auf Folie 17, nämlich die Konkurrenz, den Kommensalismus, die Symbiose, Parasitismus. Konkurrenz eben dieser Wettbewerb um eine bestimmte Ressource, und den Unterschied zwischen Symbiose, Parasitismus sollte man ganz klar definieren können. Kommensalismus kommt relativ selten vor, also dass ein Individuum überhaupt nicht beeinflusst wird durch den Einfluss eines anderen, aber der andere dadurch einen Vorteil hat. Fällt mir jetzt so spontan noch gar kein Beispiel ein. Symbiose, eben beide haben Vorteil, Parasitismus, einer hat einen Vorteil, einer hat einen Nachteil. Ja, hatte ich schon mal bei den Viren erwähnt im letzten Podcast, aber auch dem Unterschied sollte man sich durchaus bewusst sein. Parasitismus ist aber nicht gleichzeitig Räuber-Beute-Beziehung. Also bitte nicht verwechseln. Ein Parasit legt eigentlich immer Wert darauf, dass er seinen Wirt nicht tötet. Weil wenn der Wirt tot ist, hat auch der Parasit nichts mehr zum Fressen und Ernähren. Räuberbeute, da stirbt wirklich die Beute am Ende, weil sie gefressen wird vom Räuber. Dann hatten wir uns also die Symbiose hatten wir, glaube ich, was zum Mykorrhiza gehabt. Das heißt also Pilze, die mit Bäumen in der Verbindung stehen, in der symbiontischen Verbindung. Und da gibt es jetzt keine Folie zu, da haben wir dann gesagt, dass der Pilz die Nährstoffe vom Baum bekommt. Wieder die Frage stellen, warum sind die in der Symbiose? Der Pilz bekommt also die Nährstoffe vom Baum, und der Baum, der bekommt eine größere Aufnahmekapazität für zum Beispiel Wasser oder eine Stickstofffixierung durch den Pilz. Es gibt sehr viele Pilze, die Luftstickstoff fixieren können, also aus der Luft herausfiltern und zu molekularen Stickstoff umwandeln können, und diesen dann eben dem Baum zur Verfügung stellen. Stickstoff, eine der Hauptverbindungen logischerweise von Proteinen, genau. Das heißt also, viele Individuen brauchen das, um eben den Baustoff für Proteine vorzufinden. Und das macht dann der Pilz für den Baum. Und andersherum gibt der Baum eben Zucker, also die Glucose, die er während der Photosynthese produziert, gibt dann diese eben an den Pilz weiter. Die wachsen dann so in Wurzeln ineinander rein. Könnt ihr euch auch nochmal was angucken zu, wenn ihr wollt, wie das aussieht. Dann hatten wir ein Beispiel des Parasitismus am Beispiel von Malaria. Da haben wir uns auch den Wirtswechsel angeguckt und man sollte zumindest einen Wirtswechsel verstanden haben. Wir hatten, glaube ich, auch das Beispiel des Bandwurmes, aber ich werde jetzt mal beispielhaft den Malaria-Wirtswechsel nochmal ganz kurz und knapp, hoffentlich, und ich schweife nicht wieder ab, hier etwas näher erläutern. Wir fangen mal bei Folie 18 an der Stelle. Moskito saugt Blut, Sporozoiten injiziert an. So, das ist ganz oben die 1 auch. Das passt. Der Moskito sticht einen also und injiziert damit Sporozoiten. Diese Sporozoiten wandern in die Leberzelle des Menschen und vermehren sich dort und werden zu sogenannten Schizonten oder entwickeln sich dort zu sogenannten Schizonten. Diese werden dann freigesetzt, dabei werden Leberzellen zerstört und sie gelangen in den menschlichen Blutkreislauf. Das heißt also, Leber ist so die erste Station. Jetzt gelangen die in den Blutkreislauf und im Blutkreislauf befallen sie eben die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Jetzt gibt es dort zwei Möglichkeiten. Entweder die reifen nochmal in den Erythrozyten durch. Also es gibt we welche, die entwickeln sich in den Erythrozyten weiter und vermehren sich dort. Dort kommt es zur Vermehrung. Ja, wir haben hier teilweise auch männliche und weibliche Schizonten, die dann eben durch Mitose entstehen und dann eben wieder sich gegenseitig befruchten. Und das passiert in den Erythrozyten. Und jetzt kommt es zu einer Vermehrung dieser Schizonten und diese Schizonten bringen jetzt die Erythrozyten zum Platzen und es kommt zu einer Vermehrung oder zu einer weiteren Vermehrung im Blutkreislauf. Das ist so ein geschlossener Kreislauf. Das ist dieser erste, das ist der B-Kreislauf. Das heißt, Schizonten kommen ins Blut, in die Erythrozyten, vermehren sich in den Erythrozyten, die Erythrozyten platzen, entlassen die vermehrten Schizonten und es gibt noch mehr davon, die noch mehr rote Blutkörperchen infizieren können. Als zweite Möglichkeit kann es aber auch sein, dass sich diese Schizonten zu sogenannten Gametozyten entwickeln und diese Gametozyten dann eben sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtszellen bilden und diese durch einen erneuten Stich von Moskito wieder in den Moskito hineingelangen und sich dort verschmelzen. Und jetzt die nächsten Begriffe, die müsst ihr eigentlich nicht können, zumindest nicht meines Erachtens. Es entsteht im Endeffekt so eine Art Eizelle, eine befruchtete Eizelle des Malaria-Erregers in der Mücke. Und diese Mücke brauchen jetzt dieser Malaria-Erreger, dieses Plasmodium braucht jetzt diese Mücke, um sich überhaupt zu dieser Oozyste zu vermehren und dann neue Sporozoiten zu produzieren. Dabei geht in der Mücke eigentlich nicht viel kaputt. Also die Mücke hat da keinen Nachteil von, weil diese Gametozyten, diese zweigeschlechtlichen Gametozyten, die verschmelzen sich zu einer Zelle und entwickeln sich einfach im Mückenkörper weiter, befallen aber nicht irgendwelche Zellen der Mücke, sondern die reifen jetzt einfach zu einer Eizelle heran, zu einer sogenannten Oozyste und diese entlässt irgendwann die Sporozoiten. Und auch die Sporozoiten machen nicht viel in der Mücke, sondern die warten jetzt darauf, dass die Mücke wieder einen Menschen sticht, sodass sie wieder in den Blut, also dass sie wieder in die Leberzellen wandern können und so weiter. Das heißt, wir haben hier also einen geschlossenen Kreislauf im Menschen über die Erythrozyten, die irgendwann zerstört werden vollständig. Und wir haben einen Kreislauf zwischen Mensch und Mücke. Typische parasitäre Beziehung und typisch für einen Parasiten mit einem Wirtswechsel. Also meistens ist dieser sogenannte Zwischenwirt, hier die Mücke, die hat eigentlich kaum eine Schädigung davon oder keine. Und der Endwirt ist hier in dem Fall der Mensch, der hat eine starke Schädigung. Ist der Hauptwirt auch. Gut, damit hatten wir das abgeklärt. Wir haben uns als nächstes den Begriff der ökologischen Nische angeschaut, weil alle Individuen haben ja bestimmte Präferenzen in ihrem Lebensraum. Und diese ökologische Nische, hatten wir gesagt, könnte man als sozusagen als Beruf einer Art, also wir schauen uns jetzt Arten an, zum Beispiel die Art des Graureihers auf dem Bild 19 auf der linken Seite. Und diese Art hat bestimmte Qualitätsansprüche an ihre Umwelt. Und das ist diese ökologische Nische. Ich finde das immer sehr schwer zu beschreiben, also oder zu definieren, was eine ökologische Nische ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch dieser Beruf der Art sehr schwammig finde persönlich. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man es am vollständigsten beschreiben kann, weil eine ökologische Nische ist so komplex, die umfasst im Endeffekt alles, was irgendwie auf diese Art einwirkt. Ob es Lebensraum ist, ob es Fortpflanzungspartner, Fortpflanzungsort ist, ob es Angebot an biotischen oder abiotischen Umweltfaktoren ist. Also das heißt, gibt es dort Räuber, gibt es dort keine Räuber, wenn wir jetzt bei den biotischen bleiben. Gibt es vielleicht an der Stelle in diesem Bereich, es ist ja auch kein Ort an sich, diese ökologische Nische. Es ist ja nicht so, wie man sich eine Nische vorstellt, dass man sich da reinhockt und dann ist man an einem bestimmten Ort, sondern es ist ja wirklich ein zusammenfassender Oberbegriff für alle kleineren Einflussfaktoren auf ein Individuum. Also auch Nistplätze und sowas gehören zu einer ökologischen Nische, aber natürlich auch, ob es Parasiten für diese Art gibt oder ob es Nahrung für diese Art gibt oder Wasser und wie die Temperatur ist. Also zum Beispiel könnte man sagen, jetzt die ökologische Nische des Graureihers kann man so beschreiben, indem man sagt, er braucht erstmal ein Gebiet, wo es viel Wasser gibt, weil er dort sehr viel Fische oder Frösche findet. Das ist ein Teil der ökologischen Nische. Dann hat er ein Paarungsverhalten von meinetwegen April bis Mai, kommt zur Paarung und dann legen die Eier und ziehen dann ihre Jungen groß. Und für die Jungenaufzug braucht er auch einen bestimmten Schilf, der da wächst in der Nähe. Und nur wenn der da ist, kann sich der Graureiher an der Stelle auch ansiedeln. Es darf natürlich nicht 100 Grad warm sein, weil sonst brutzelt der da, auch wenn er im Wasser steht. Es darf natürlich auch nicht minus 20 Grad sein, weil sonst werden die Eier kalt, der kann sich nicht fortpflanzen. Fressfeinde dürfen eigentlich nicht so viele da sein oder nur bestimmte. Er jagt meinetwegen nur eine bestimmte Froschart und nur zwei bestimmte Fischarten, die auch im ausreichenden Maß vorhanden sein können. Also alles das beschreibt die ökologische Nische des Graureihers an der Stelle. Und das kann man für jede Art machen. Bitte an der Stelle den Menschen nicht als Beispiel nehmen, auch nicht in irgendeinem Abi oder so, irgendeine Abi-Aufgabe, falls das mal gefragt wird. Nehmt euch einen Vogel, den er gut kennt, oder irgendein anderes Tier, ein Kaninchen, irgendwas, was eindeutig ist. Also wo ihr sagt, da findet ihr viele Sachen, die ihr erklären könnt, aber nicht Mensch. Mensch ist immer noch mal was Besonderes, weil wir haben eigentlich im Endeffekt keine ökologische Nische mehr. Unsere ökologische Nische ist ja, vielleicht nicht minus 50 Grad und vielleicht auch nicht 100. Radioaktiv sollte es nicht sein. Ja, so. Mit allem anderen können wir eigentlich durch Technik und alles Mögliche umgehen heutzutage. Und Sauerstoff sollte da sein. Genau. Die wird nochmal näher beschrieben auf Seite 20, die ökologische Nische. Dann hatten wir uns angeschaut, wir sind so ein bisschen in die Populationsbiologie gegangen. Hatten wir uns angeschaut, exponentielles Wachstum. Ich habe jetzt mal darauf verzichtet, da nochmal eine Formel hinzuschreiben. Wir haben damit ein bisschen gerechnet, aber das ist an der Stelle nicht so wichtig. Wichtig ist aber, dass ihr wisst, dass beim exponentiellen Wachstum bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, dass das funktioniert. Da hatten wir uns verschiedene Bakterien zum Beispiel angeschaut, die jede 20 Minuten teilen. Man könnte es jetzt auch am Beispiel der Infizierten durch den Coronavirus nochmal ganz gut darstellen. Darauf verzichte ich aber an der Stelle. Bei diesem exponentiellen Wachstum sind wir jetzt auf die sogenannten Notker-Volterra-Regeln gekommen. So, da musste ich jetzt einen kleinen Schnitt machen, weil ich mich da etwas verhaspelt habe. Erste Notker-Volterra-Regel, die besagt, dass beide Populationen jeweils in einem bestimmten Range hin und her schwanken. Also die haben ein bestimmtes Maximum und ein bestimmtes Minimum. Und die Räuberpopulation, also das Maximum der Räuberpopulation, folgt immer auf das Maximum der Beutepopulation. Das heißt also, die Beute ist meistens zuerst am Peak angekommen und ein bisschen später kommt erst die Räuberpopulation hinterher. Und mit ein bisschen später ist das ganz unterschiedlich. Wenn wir uns anschauen, Individuen, die eine sehr schnelle Reproduktionsrate haben, zum Beispiel Bakterien, die andere Bakterien fressen, dann kann das Ganze innerhalb von wenigen Stunden passieren. Wenn wir uns Individuen anschauen, also die eher eine geringere Reproduktionsrate haben, wie zum Beispiel Hase, Fuchs, dann kann das teilweise mehrere Jahre dauern. Ja, aber das Wichtige an der Stelle ist bei der ersten Notgeburt-Regel, dass die beiden Individuenpopulationen, ach, dass die beiden Artpopulationen versetzt zueinander laufen. Das heißt also, dass der Räuber immer etwas später sein Maximum erreicht als die Beute und mit dem Minimum ist es natürlich genau dasselbe. Ja, die schwanken hier also sehr periodisch. Dann die zweite Regel besagt, dass die Populationsgröße um einen Mittelwert immer schwankt, und zwar jeweils. Also Räuber schwanken um einen bestimmten Mittelwert und Beute schwankt um einen bestimmten Mittelwert. Auch ganz logisch. Und das erkennt ihr auch, das muss man einfach so merken. Und die dritte besagt, wenn beide Populationen gleichzeitig dezimiert werden und im gleichen Ausmaß, erholt sich die Beutepopulation schneller als die Räuberpopulation. Das ist eigentlich auch logisch, weil die Räuber haben ja erstmal nichts zu essen. Das heißt, die müssen jetzt erstmal warten, dass die Beutepopulation sich überhaupt erholt hat, dass sie wieder was zu fressen bekommen. Und deshalb steigt die Beutepopulation früher wieder an als die Räuberpopulation. In diesen Phasen kommt es immer zu einem logistischen Wachstum. Und diese Phasen hatten wir uns auch genauer angeschaut. Wie die nochmal heißen, seht ihr auf Seite 26. Ach ja, diese ganzen Regeln sind theoretisch. Das bitte auch nochmal klar machen. Das ist auf Seite 27 auch nochmal aufgeführt. Das heißt also, wenn man sagt, wir haben keine anderen Einflussfaktoren, also Naturkatastrophen oder sowas oder irgendwelche Dürrephasen, das muss man alles außen vor lassen. Wenn man also zwei ideale Populationen sich anschaut, einmal von Räuber, einmal von Beute, die miteinander eine Beziehung eingehen, und wir keine anderen Einflussfaktoren haben, dann kann man diese Lotka-Volterra-Regeln anwenden und nur dann. Im Bereich der Populationsökologie hatten wir uns dann noch ganz kurz angeschaut, was sind dichteabhängige, dichteunabhängige Faktoren und im Endeffekt könnte man sagen, naja, alle Faktoren, die durch die Anzahl der Individuen einer Population mit beeinflusst werden, also die Dichte, ja, das sind alles dichteabhängige Faktoren, also zum Beispiel Parasiten, Fressfeinde, Reviergröße, Menge an Nahrung. Ja, umso mehr Individuen einer Art in einem bestimmten Gebiet sind, umso dichter dieses also besiedelt ist von Individuen, umso geringer ist die Nahrung, die für jedes Einzelne zur Verfügung steht, umso geringer ist das Revier, umso besser können sich Parasiten fortpflanzen und umso mehr Beute haben zum Beispiel Fressfeinde. Dichteunabhängige Sachen sind eigentlich im Endeffekt, könnte man sich das fast so merken, sind abiotische Umweltfaktoren. Also Temperatur, das ist der Temperatur egal, ob da viele Individuen sind oder nicht. Luftfeuchtigkeit, also auch dem Regen egal. Sauerstoff ist eigentlich auch relativ egal, ob da viele Individuen sind oder nicht. Wenn man jetzt sich ein bestimmtes Gebiet anschaut, wir reden ja immer von offenen Systemen, ja, also nicht denken, wir sperren fünf Leute in einen Raum und beobachten die mal. Ja klar, dann steigt die Temperatur natürlich auch, weil da mehr Leute drin sind. Und auch weniger Sauerstoff ist drin, aber irgendwann, aber wir gehen jetzt von einem offenen Raum aus. Und das sind eben die Sachen, die auf die Populationsdichte Einfluss haben. Wenn wir jetzt auf die linke Seite gehen, sehen wir so eine Art Rückkopplungsschema. Das heißt, ich fange jetzt mal bei der Sterberate an, wir haben eine niedrige Sterberate. Das wirkt so auf die Populationsdichte, dass natürlich die hochgeht, ja, und dass ansteckende Krankheiten und die Raumkonkurrenz zunimmt. Dadurch nimmt aber jetzt auch wieder die Sterberate zu. Rein theoretisch. So, wenn jetzt aber diese Sterberate auch abnimmt, kann es auch dazu führen, dass die Nahrungsmenge geringer wird, und dass diese Geburtenrate im Endeffekt zwar erstmal ansteigt, aber die erhöhte Geburtenrate wieder dazu führt, dass die Nahrungsmenge wieder knapper wird. Also es sind immer so Zusammenhänge, die man auch sehen muss, auch immer dieses Wieso, Warum an der Stelle. Wir hatten uns dann den Umweltfaktor der Konkurrenz angeschaut, haben da nochmal zwischen innerartlich und zwischenartlicher Konkurrenz unterschieden. Das seht ihr auf Seite 30 bis 32. Und diese Konkurrenz findet immer statt. Also ob nun intra- oder interspezifisch ist relativ egal. Wir haben immer einen Wettkampf zum Beispiel um Partner, um Sexualpartner innerhalb der Art. Und wir haben auch immer einen Wettkampf zwischen Nahrung, auch innerhalb der Art und auch zwischen Arten. Ja, also diese Konkurrenz, die findet immer statt. Das ist ja auch einer der Triebfedern der Evolution, dazu dann aber später. An der Stelle haben wir uns noch dieses sogenannte Konkurrenzausschlussprinzip angeschaut. Und je näher sich ökologische Nischen zweier konkurrierender Arten annähern, umso wahrscheinlicher ist es, dass eine Art die andere verdrängt. Wenn Arten nebeneinander gut leben können, unterschiedliche Nischen besetzen und in geringer Konkurrenz zueinander stehen, unbegrenzte Ressourcen, dann können sich diese Arten auch parallel einfach in einem Gebiet ansiedeln. Ist das aber nicht der Fall und die überschneiden sich in sehr vielen Lebensräumen und Faktoren ihrer ökologischen Nische, dann kommt es eben zur Konkurrenz und zum sogenannten Konkurrenzausschlussprinzip. Im Anschluss würde ich euch nochmal darum bitten, dass ihr euch auf Seite 34 habe ich einen Link drinstehen, nämlich zu einem YouTube-Video von Simple Club. Das geht 3 Minuten irgendwas, also nicht sehr lange, dass ihr euch vielleicht nochmal die Fortpflanzungsstrategien etwas genauer anschaut. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wie genau wir das hatten. Ich habe da nämlich nur eine ganz kurze Folie zugefunden bei mir. Ich gehe aber davon aus, dass wir zumindest ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen haben. Trotzdem, schaut euch das nochmal an. Es gibt nämlich verschiedene Strategien, wie sich Arten fortpflanzen können. Und da spricht man einmal von sogenannten R-Strategen und von K-Strategen. Die habe ich hier auf Seite 34 auch nochmal zumindest tabellenhaft aufgeführt. Der zentrale Unterschied hier ist die Reproduktionsrate. Bei R-Strategen ist die sehr hoch. Ich sage jetzt mal Beispiel Ameisen. Bei K-Strategen ist die sehr niedrig. Ich sage jetzt mal Beispiel Hirsche oder Rotwild. Ja, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Das heißt also, wenn man das jetzt ganz konkret auf die Art bezieht, die Populationsgröße der R-Strategen ist deutlich variabler. Das heißt, die kann mal sehr hoch sein, mal sehr niedrig, aber eigentlich ist die immer kleiner als bei den K-Strategen. Das Habitat, also das können die relativ schnell wechseln. Die sind sehr gering konkurrenzfähig, weil die sich einfach als Individuum nicht so stark durchsetzen können. Die haben eine sehr frühe Reproduktion, also eine Ameise, ich weiß nicht, wie alt die werden muss, wenige Tage, dass sie sich gleich reproduzieren kann. Die Nachkommenanzahl ist sehr, sehr hoch. Das Körpergewicht ist meistens sehr gering, also sie sind halt auch wirklich sehr klein, Ameisen, ja. Und die haben eine kurze Lebensdauer, ja, Insekten leben sowieso nicht sehr lange. Und die Mortalität, also die Sterblichkeit, ist eigentlich dichteunabhängig. Das heißt also, denen ist egal, wie viel das sind, die sterben so und so mit dem und dem Alter oder an den und den Folgen, weil die ja auch eine sehr kurze Lebensdauer haben, ist es eigentlich relativ egal, wie hoch ihre Dichte ist. Wäre auch blöd, wenn sie davon abhängig wären, wenn es so eine R-Strategen sind, die ja sowieso sich darüber definieren, dass sie eine sehr hohe Dichte haben, also dass sehr, sehr viele Individuen immer wieder entstehen. Bei den K-Strategen könnte man sagen, es ist genau andersrum. Ja, also Rotwild zum Beispiel, da ist der Bestand eigentlich relativ konstant. Ja, also die haben jetzt nicht auf einmal, haben wir in einem Wald 400.000 Tiere und 2 Jahre später haben wir nur noch zwei, sondern es bleibt konstant in einem bestimmten Range. Die Konkurrenzfähigkeit ist meistens ein bisschen größer. Ja, logischerweise, die sind doch eher was größer, die Tiere. Die können auch besser in Konkurrenz mit anderen Arten treten. Die Reproduktion erfolgt relativ spät, also das merkt man ja bei Säugetieren allgemein. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel schon alleine, wenn man jetzt alleine schon sich zum Beispiel Giraffen oder Elefanten anguckt oder bei Rotwild ist es auch so, die haben nicht innerhalb, wenn sie geboren werden, nach 3, 4 Tagen können die sich schon wieder fortpflanzen, sondern das dauert eine Weile. Deshalb ist die Nachkommenzahl auch relativ gering, weil sehr viel Energie der Eltern in einzelne Nachkommen gesteckt wird. Also so ein Rotwild, so ein weibliches, also eine Rotwildkuh, Die hat vielleicht zwei, drei Nachkommen und das war's pro Wurf, wenn überhaupt, meistens eins. Und um das kümmert es sich halt und investiert sehr viel in die Nachkommenpflege. Auch das machen zum Beispiel Erstrategen sehr wenig. Also die pflegen ihre Nachkommen nicht sehr stark, weil die haben so viele. Wenn da mal ein paar wegsterben, ist nicht so schlimm. Wir haben meistens ein hohes Körpergewicht, eine lange Lebensdauer und sind dichte abhängig. Ja, also das ist auch ganz klar. Schaut man sich so ein paar Rehhirsche mal im Wald an. Wenn es da zu viele gibt, ist irgendwann die Nahrungsgrundlage nicht mehr da, weil alles weggefressen ist. Das heißt also, die sind stark dichteabhängig. Der Hauptunterschied ist hier aber die Reproduktionsrate. Also ob die sich viel und häufig vermehren, die R-Strategen, oder sehr gering und weniger häufig, die K-Strategen. Aber schaut euch nochmal das Video an, das ich verlinkt habe. Dann haben wir uns Ökosysteme an sich ein bisschen genauer angeschaut und sind da erstmal auf verschiedene Trophieebenen eingegangen. Und eine Trophieebene ist im Endeffekt eine Stufe in einer Nahrungskette oder einem Nahrungsnetz, die alle eine ähnliche Ernährungsgrundlage aufweisen. Und wir haben ganz am Anfang uns diesbezüglich eher nochmal den Energiefluss genauer betrachtet und haben festgestellt, dass Ökosysteme, wie ich schon gesagt habe, offene Systeme sind. Das heißt, dass hier extern Energie irgendwie reinkommt, und zwar in Form der Sonne. Diese werden durch Produzenten oder diese Energie wird durch Produzenten eben fixiert in Form der Photosynthese und dann eben im Bereich der Glucose gespeichert und dann eben den nächsten Trophiestufen zur Verfügung gestellt. Es wird aber nur ungefähr 5% der Photosynthese als Energie genutzt. Und man könnte sich merken, so als Faustregel, diese sogenannte 10%-Regel, dass immer 90% der Energie von einer zur nächsten Trophiestufe verloren gehen. Und zwar in Form von Körperwärme, in Form von, man findet ganz oft den Begriff der Phäses, das sind so Ausscheidungen, also Urin und Kot. Und also meistens Körperwärme, Urin und Kot und Bewegungsenergie, Fortpflanzung teilweise auch. Da geht die ganze Energie hin und nur 10% wird weitergegeben in Form von zum Beispiel Anlage der Muskelmasse oder des Fleischbestandes oder also der Biomasse an sich. Ja, das heißt also, wenn der Produzent 100% produziert, logischerweise, das Eichhörnchen, was die Eiche isst, hat nur noch 10% von dieser Eiche, wandelt es in körpereigene Biomasse um, in gespeicherte Energie. Und davon gehen wieder nur 10% zum Beispiel in den Fuchs rein als Biomasse. Damit kommen nur 0,1% überhaupt damit kommt nur 1% der Anfangsenergie des Produzenten beim Konsumenten zweiter Ordnung an. Also immer nur 10% zur nächsten Stufe. Ihr seht dann nochmal eine Abbildung auf Seite 38, wie diese einzelnen Trophieebenen aussehen. Man unterscheidet hier eben die Produzenten, das sind alles photoautotrophe Individuen, also Pflanzen, die dann eben in die Konsumenten erster, zweiter, dritter Ordnung reingehen und alles wird dann nochmal durch Destruenten am Ende zersetzt. Da seht ihr auch nochmal diese Übersicht über diese 10% immer. Man sollte auch in der Lage sein, so ein Nahrungsnetz aufzustellen und Produzent, Konsument, Destruent zu benennen. Bitte da auch nochmal genau in die Aufzeichnungen gucken, dass nicht jedes Individuum immer ganz klar zu Konsument erster, zweiter oder dritter oder vierter Ordnung zuzuordnen ist, sondern es manchmal auch so Konsument 1,4. Ordnung oder sowas gibt, je nachdem, wie hoch der Anteil der einzelnen Nahrungsgrundlagen ist. Also wenn ich zum Beispiel, wir sind jetzt mal auf Seite 39, mir anschaue, den Hering. So. Ich schaue mir den Hering an und der Hering frisst was? Er frisst zum einen Ruderfußkrebse und er frisst zum einen die Fischlarven als auch die Dinoflagellaten, also den Phytoplankton. Der hat also im Endeffekt drei Nahrungsgrundlagen, drei verschiedene. So, wenn man sich jetzt nur die Abbildung betrachte, könnte man sagen, okay, unten nur Kieselalgen sind Produzent, alles, was danach kommt, Konsument erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Ordnung. Destruent sehen wir gerade nicht. Mit den unteren Produzenten hat man vollkommen recht. Mit den auf der nächsten Stufe stehenden Ruderfußkrebsen und Flügelschnecken hat man auch vollkommen recht, weil das sind auch dann nur die Konsumenten der ersten Ordnung. Geht man jetzt schon eins höher und schaut sich die Fischlarven an. die sich sowohl von Dinoflagellaten als auch von Ruderfußkrebsen ernähren, als auch von Flügelschnecken, muss man schon feststellen, dass man hier einen Konsument 1,5er Ordnung hat. Der ernährt sich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er sich von beiden gleich stark ernährt, zu 50% von den Produzenten und von zu 50% von den Konsumenten erster Ordnung. Das heißt, der steht noch nicht auf der Stufe der zweiten Ordnung, sondern der steht zu 50% auf der Stufe der ersten und zu 50% auf der Stufe der zweiten, also 1,5. Wenn man jetzt sagt, er ernährt sich zu 20% von den Phytoplankton und zu 80% von den Ruderfußkrebsen und Flügelschnecken, könnte man sagen, Konsument 1,8er Ordnung. Also hier immer das Verhältnis auch noch angeben. Beim Hering sieht es dann schon was anders aus. Da müssten wir jetzt sagen, okay, was ist denn, wenn er sich zu 30%, 33% davon, 33% davon, 33% davon ernährt? Dann hat er Produzent erster Ordnung zu 30%. Er hat also Konsument erster Ordnung zu 30%. Er hat Konsument zweiter Ordnungsanteile zu 30%, weil er über den Ruderfußkrebsen steht. Und er hat Konsument dritter Ordnung zu 30%, weil er über den Fischlarven steht. Hätte man jetzt insgesamt 6 durch 3, wenn man bei 2 wäre, auch auf der zweiten Ordnung. Wenn man das aber prozentual runterrechnen würde, dann wird es kompliziert. Das kann auch mal jeder machen. Vielleicht mal für so ein Beispiel. Ich sage jetzt mal, er ernährt sich zu 30% von den Ruderfußkrebsen. Er ernährt sich zu 20% von den Dinoflagellaten. Und ich muss mir das selber erstmal gleich aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. 20% Dinoflagellaten. Und zu 50% von den Fischlarven. Und da würde ich euch jetzt darum bitten, wer das jetzt einmal selber herausrechnen möchte, der hält den Podcast mal ganz kurz an. Und zwar jetzt. Und wenn ihr den Podcast jetzt wieder gestartet habt, dann erkläre ich euch ganz kurz, wie man da rangehen kann. Im Endeffekt muss man einfach nur schreiben, wir haben jetzt diese 30, 20, 50%. Das ist genau dasselbe wie 0,3, 0,2 und 0,5. Zusammen macht das ja 1 oder die 100%. Und jetzt schaut man einfach. Dinoflagellaten, haben wir gesagt, sind der Produzenten. Das heißt, er würde davon Konsument erster Ordnung werden. Das heißt, erste Ordnung mal von den Dinoflagellaten 0,2 plus. Von den Ruderfußkrebsen würde er zweite Ordnung werden, also zweite Ordnung mal 0,3 plus. Von den Fischlarven würde er dritte Ordnung werden, also dritte Ordnung mal 0,5. Und wenn man das jetzt rechnet, hätte man erste Ordnung, also 1 mal 0,2 sind 0,2 plus 2 mal 0,3 sind 0,6, insgesamt 0,8 und 3 mal 0,5 ist 1,5 und 1,5 plus 0,8 ist 2,3. Das heißt, er wäre auf der Ordnung 2,3, der Hering, bei unserem Beispiel auf Folie 39. Also 2,3 wäre diese Ordnung. Und so kann man das mit jedem machen. Man muss immer also aber den Anteil kennen. Ja? Es ist immer am einfachsten zu sagen, wir haben 25%, das ist dasselbe wie 0,25. Also rechne ich diese, wenn er erste Ordnung wäre, weil er sich von dem Phytoplankton ernährt, 1 mal 0,25 und so weiter. Das nochmal so ein kurzer Exkurs zum Rechnen. Weiter geht's mit der Nahrungspyramide. Das stand, also das hatten wir, glaube ich, nicht explizit gemacht. Das stand jetzt in Abiturvorbereitungen, aber die Nahrungspyramide ist eigentlich sehr schnell erklärt. Nämlich haben wir hier eine ökologische Pyramide, in denen nochmal die einzelnen Trophieebenen aufgegliedert sind. Und diese Das Ganze ist im Endeffekt eine Darstellung der quantitativen Verhältnisse, also der Anzahlen. Und wir sehen, dass es immer einen sehr, sehr hohen Anteil an Biomasse produzierenden Primärproduzenten geben muss. Dann gibt es einen deutlich geringeren Anteil an pflanzenfressenden Tieren, also den Konsumenten der ersten Ordnung, und einen noch geringeren Anteil an Konsumenten zweiter Ordnung, und wenn jetzt noch eine dritte kommen würde, wäre die noch geringer. Das heißt, diese Nahrungspyramide soll im Endeffekt einfach nur zeigen, dass die Produzenten eine sehr viel höhere Anzahl haben müssen in der Form ihrer Biomasse als die Konsumenten, die danach kommen. Die müssen eine deutlich höhere Anzahl haben als die Konsumenten der zweiten Ordnung, die danach kommen. Und diese Konsumenten der zweiten Ordnung müssen eine deutlich höhere Anzahl haben als die Konsumenten der dritten Ordnung. Das führt dazu, dass also dieser Anteil der nächsthöheren Trophiestufe immer deutlich geringer sein muss als die zugrunde liegende Trophiestufe, also ihre Nahrungsgrundlage. Das soll nochmal diese Nahrungspyramide aussagen. Das seht ihr auch sehr gut. Wir haben sehr viel Primärproduktion auf Seite 40, sehr viel Primärproduktion, sehr wenig pflanzenfressende Tiere und sehr wenig Prädatoren. Dann hatten wir uns den Kunststoffkreislauf etwas genauer angeschaut. Da will ich jetzt auch nicht so genau drauf eingehen. Ich habe nochmal so eine zusammenfassende Übersicht auf Seite 42. Da sehen wir diesen globalen Kohlenstoffkreislauf. Wichtig an der Stelle ist, dass ihr erklären könnt, wo wird Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Ganz klar durch Atmung, ja, also durch Respiration, aber auch durch anthropogene Einflüsse. Das sind hier auf der Folie 42 die roten Zahlen. Und wo wird Kohlenstoff diesem Kreislauf entzogen? Und das sind eigentlich alle Biomasse produzierenden photoautotrophen Pflanzen. Insbesondere Meeresorganismen nehmen eine sehr hohe Anzahl an Kohlenstoffdioxid auf, ja, aber auch natürlich Grünanlagen auf dem Festland. Zum Kohlenstoffkreislauf auch nochmal meine Empfehlung. Schaut euch da noch mal eine Zusammenfassung an auf YouTube. Meistens ist das da ein bisschen bildlicher erklärt, als ich das jetzt hier machen kann. Weil dieser Kohlenstoffkreislauf, man sollte zumindest so ein paar Kohlenstoffsenken, so ein paar Faktoren, die zur Erhöhung des Kohlenstoffes in der Atmosphäre führen, als auch ein paar kohlenstofffixierende Bereiche auf der Erde ganz klar nennen können und auch an auf oder mit Hilfe dieser auch diesen Kreislauf beschreiben können. Ach ja, stimmt, da habe ich dann noch einen Link drin von der Technischen Uni Berlin, Folie 43. Da könnt ihr euch den auch noch mal genauer anschauen. Und jetzt zur letzten Folie, Folie 44. Das ist im Endeffekt noch mal der Querschnitt eines Sees, und da habe ich euch auch einen Link reingemacht, diesmal von der Internetseite, nicht von einem Video, vom Spektrum Verlag. Da bitte nochmal euch den Text, den wollte ich jetzt nicht einfach kopieren und hier reinstellen, weil kann man sich auch einfach aufmachen und fertig. Da steht nochmal genau drin, wie so ein See aufgebaut ist. Als Bild habe ich jetzt mal eine Zonierung in der Horizontalen mit drin, hier auf Seite 44. Das heißt, wir haben hier verschiedene Uferbereichszonen, die man kennen sollte. Das Bild ist aber unvollständig. Ich habe jetzt irgendwie kein besseres gefunden, warum auch immer. Schaut da bitte nochmal in eure Aufzeichnungen oder in den Linder. Dort sollten eigentlich ein paar bessere Abbildungen drin sein. Die einzelnen Zonen sollte man kennen und auch Pflanzen, die da wachsen. Und es gibt auch noch eine Zonierung in der Vertikalen. Das ist auf dieser Spektrumseite nochmal dargestellt. Das heißt, also diese Unterteilung in Epilimnion, Hypolimnion und Metalimnion, die sollte man kennen. Den Begriff der Sprungschicht, also dieses Umschlagen von einer hohen Sauerstoffkonzentration in eine fast nicht mehr vorhandene, weil dort einfach auch so gut wie kein Licht mehr hinkommt. Das sollte man da nochmal verstehen. Ich überlege vielleicht, wenn ich es irgendwie schaffe, mache ich nochmal so einen extra kurzen Podcast nur zum See, weil da doch so ein paar Begriffe drin sind, die ich jetzt heute einfach in der Vorbereitung nicht mehr reinbekommen habe. Aber eigentlich haben wir den relativ umfangreich gemacht. Auch jahreszeitliche Veränderungen im See sollten nochmal besprochen werden. Wir haben also eine Winter- und eine Sommerstagnation und wir haben eine Zirkulation im Frühjahr und im Herbst. Auch die sind auf dieser Spektrumseite nochmal detailliert dargestellt. Da seht ihr, dass diese Zirkulation dazu führt, dass Nährstoffe und die Temperaturen aus Sauerstoff gleichmäßig in einem See verteilt sind, durch zum Beispiel Stürme in diesen Jahreszeiten. Und ihr seht durch die Stagnation, dass im Winter unten 4 Grad Celsius sind und oben 0 mit einer Eisschicht und im Sommer sind oben 25 Grad und unten sind auch immer noch 4 Grad. Da haben wir wieder dieses Phänomen der Dichteanomalie des Wassers, dass Wasser bei 4 Grad Celsius am schwersten ist und deshalb nach unten fällt und wir deshalb im Winter noch leben, im unteren Bereich des Sees möglich haben, weil da noch 4 Grad Celsius sind, der See nicht komplett durchgefroren ist. Und wir haben im Sommer aber eine Stagnation auch, also keine Durchmischung mehr von verschiedenen Nährstoffen, weil einfach der See stillsteht. Und was auch wichtig ist an der Stelle, dass man sich da dann nochmal den Bereich der Eutrophierung genauer anschaut. Und der gibt mir mal ganz kurz eine Sekunde. Ich mache mal jetzt gleich an der Stelle erstmal Stopp und schau mal nochmal ganz schnell nach, weil mir das gerade eingefallen ist, ob ich das vielleicht übersehen habe bei den Vorbereitungsthemen fürs Abitur, nämlich die sogenannte Eutrophierung. Und wenn ich das jetzt nachgeschaut habe, dann mache ich nochmal die nächsten Tage einen extra Podcast zum See. Am besten verbleiben wir so, ich mache nochmal einen zum See, einen relativ kurzen, wo ich nochmal auf bestimmte Sachen eingehe, die ich jetzt eventuell vergessen habe. Genau. Und es könnte nämlich sein, dass da dann nochmal die Eutrophierung etwas genauer beleuchtet wird. Okay. Genau. Eutrophierung habe ich übersehen, sehe ich gerade. Steht mit drin bei Ökologie und Nachhaltigkeit. Ich habe mir jetzt nur räumliche Strukturierung und jahreszeitliche Entwicklung und Sukzession gesehen. Eutrophierung noch nicht. Also dann mache ich nochmal den morgigen Tag einen Podcast zum Bereich See. Der ist dann relativ kurz und sagt nochmal ganz kurz was zum Aufbau und zur Eutrophierung. Jetzt nochmal zur Sukzession. Bitte schaut euch dazu die beiden Bilder, die ich hochgeladen habe, an. Und wenn wir auf dem ersten Bild sind, wo ganz groß Sukzession drüber steht, seht ihr oben nochmal eine Definition. Also das ist im Endeffekt so eine Abfolge nacheinander lebender Organismen und Besiedlungsbereiche auf oder in einer bestimmten Zone, in einem bestimmten Gebiet. Hier am Beispiel nochmal der Sukzessionsphasen im Wald. Und unten auf Seite 63, also auf der zweiten, seht ihr auch nochmal eine Sukzession im Heuaufguss. Lest euch die nochmal genauer durch. Fasst zumindest nochmal kurz zusammen, was eine Sukzession ist, was so typische Eigenschaften von einer Sukzession sind. Und schaut euch auch nochmal die Aufgabe an, die Herr Heindorf hochgeladen hat in dem Extrakurs. Gut, dann wünsche ich weiterhin gute Vorbereitung fürs Abi und bleibt gesund. Ciao.